Vielleicht wundert ihr euch gerade, warum Peter jetzt ebenfalls mit hier oben ist. Wir haben heute ein Experiment vor. Mit euch und auch mit uns ganz persönlich. Denn vor einiger Zeit sind wir mal auf die Idee, die Inspiration, wie auch immer, gekommen, zu sagen, wir würden gerne mal gemeinsam predigen. Und das haben wir uns dann überlegt, dass wir das tun, und das tun wir heute. Wobei das jetzt keine so eine ganz klassische Abwechselpredigt ist im Sinne von ich sag was, Peter sagt was, Peter sagt was, ich sag was, sondern das ist eher so, ich habe mich vorbereitet und Peter darf spontan sein. Peter darf mich unterbrechen und Peter darf mich ergänzen.
Ich würde gerne noch was dazu sagen, wie diese Idee entstanden ist. Uns beiden ging es so, dass wenn jeweils der andere gepredigt hat, ich immer hinten gesessen habe und gesagt habe, das und das müsst ihr doch jetzt auch noch sagen. Und genau aus diesem Gefühl heraus und der Aussage, Mensch Olli, das und das hätte ich auch noch gesagt, ist genau diese Idee entstanden. Und wir lassen uns einfach mal auf dieses Experiment mal ein. Wir lassen uns vom Heiligen Geist mal führen, mal gucken, was er mit uns macht. Genau. Ich setze mich jetzt hier hin. Und warte ab.
Ganz genau. Also wir haben das so ausgemacht, dass Peter, also ich mache dann immer so kurze Pausen und dann schaue ich Peter an, ob er dazu irgendwas sagen möchte. Schauen wir mal. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das werden wird, weil ich das absolut nicht weiß. Also wir wissen alle gerade nicht, worauf es hinausläuft. Aber noch gespannter bin ich auf die Frage, was Gott uns heute eigentlich sagen will. Jetzt sagt ihr euch vielleicht, ne, du hast doch die Predigt vorbereitet, du weißt doch eigentlich, was du jetzt erzählen willst. Ja, aber ist ja immer so blöd, ne? Jedoch, oder ergänzend muss ich vielleicht sagen, ich bin bei diesem Thema noch lange nicht am Ende. Und ich glaube, eigentlich ist das gerade ganz super, dass Peter auch mit da ist und mich ergänzen darf. Denn ich habe gemerkt, je länger ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, umso deutlicher ist mir geworden, dass das, was ich heute sage, nichts Abschließendes sein kann und auch gar nicht sein soll. Sondern das soll heute eine Steilvorlage sein für euch, um darauf herumzukauen. Die nächsten Tage, um darüber nachzudenken, um es in eurem Herzen zu bewegen. Und dann bin ich echt gespannt, wenn ihr nächste Woche wieder da seid und dann vielleicht zu mir kommt und sagt, also da ist dieses oder jenes mir noch aufgegangen oder noch nachgegangen, können wir da mal drüber reden. Das wäre für mich großartig. Und es würde mich sehr freuen. Unser Thema heute ist Furcht ohne Angst. Oder auch, wie ist das mit der Gottesfurcht? Furcht ohne Angst oder auch, wie ist das mit der Gottesfurcht? Ihr Lieben, um mich diesem Thema, damit wir uns diesem Thema erstmal so ein bisschen nähern können, bin ich der Meinung, wir müssen erstmal ausschließen, was Gottesfurcht eigentlich nicht ist. Um von vornherein erstmal zu sagen, falsche Denkrichtungen gleich auszuschließen. Und Gottesfurcht von daher abzugrenzen. Was ist Gottesfurcht nicht? Gottesfurcht ist keine natürliche Angst. Keine natürliche Angst. Das heißt, natürliche Angst ist zum Beispiel, wenn ich mit dem Auto fahre und so kurz vor einem Autounfall, dieses Gefühl, der Körper ist voll gepumpt mit Adrenalin, man ist angespannt, man ist in dieser Hab-Acht-Stellung, man hat das Gefühl zwischen Fluchtreflex und Ohnmacht und dem Bedürfnis, einfach nur ums Überleben zu kämpfen. Das ist natürliche Angst. Und das ist nicht Gottesfurcht. Gottesfurcht ist übrigens auch keine dämonische Angst. Es gibt im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, gibt es eine sehr steile Aussage, die ich ehrlich gesagt mit der Interlinearbibel nochmal, ich kann kein Griechisch, ja, also interlinear ist, da steht das dann so im griechischen Text und dann steht das transformiert direkt ins Deutsche, so Wort für Wort. Das heißt, das ist nicht so flüssig zu lesen. Ich habe das versucht nochmal neu zu übersetzen. 1. Johannes 4, Vers 18. Und da steht, es gibt keine Angst in der Liebe. Die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Denn Angst quält. Luther übersetzt es anders, aber ich finde dieses Thema der Qual, wie es meines Erachtens nach besser übersetzt ist, treffender. Qualen und quälende Angst, das ist dämonisch. Das ist nichts Natürliches. Das ist definitiv keine Gottesfurcht. Und solche Angst, solche Qualen, solche quälenden Gedanken, die brauchen im Leben eines Christen keinen Raum zu haben. Sicher, es gibt Situationen, die uns quälen, die uns zu quälen scheinen. Aber solche Angst, solche Gefühle, sind keine Gottesfurcht.
Ich würde da gerne was ergänzen.
Bitte.
Wie ihr alle wisst, ich komme aus der katholischen Kirche. Und in der katholischen Kirche wurde ja viele Jahrhunderte wirklich Evangelium gepredigt. Also Gottesfurcht ist ausdrücklich sicherlich auch nicht die Angst vor einem strafenden Gott und vor der Hölle. Das ist genau die Ergänzung, denke ich mal, die an dieser Stelle angepasst ist. Also Gottesfurcht hat nichts damit zu tun, dass wir Angst vor Gott haben müssen. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig. Und auch nicht Angst vor der Hölle haben müssen. Und auch vor einem strafenden Gott. Das ist Gottesfurcht nicht.
Auf das Thema Hölle würde ich gerne in einer anderen Predigt nochmal eingehen, weil das, das ist für mich auch ein ganz heißes Thema. Aber das, ja, tatsächlich, das ist es auch. Als dritten Punkt, was Gottesfurcht auch nicht ist, Gottesfurcht ist keine Menschenfurcht. Furcht vor Menschen ist das genaue Gegenteil von Gottesfurcht. Wenn wir Gott fürchten und ihm gehorchen, dann brauchen wir keine Angst vor irgendwelchen Menschen zu haben. Und in der Apostelgeschichte wird es für mich immer wieder sehr deutlich. Da versuchen die Priester und die Schriftgelehrten immer wieder, die Apostel zum Schweigen zu bringen, dass sie nicht über Jesus reden, nicht über das, was da geschehen ist. Und im Kapitel 5, relativ am Anfang der Apostelgeschichte, da geben die Apostel ein für alle Mal die richtige Antwort, indem sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dieses Gehorchen, worauf die Apostel sich hier beziehen, das ist eine Form der Gottesfurcht, eine Art und Weise, wie wir Gott nahe sind. Bleibt die Frage, was Gottesfurcht denn dann ist, wenn es das alles nicht ist. Und hier, ihr Lieben, sage ich ganz deutlich, was ich am Anfang schon mal sagte, ich bin nicht am Ende der Weisheit. Hier ringe ich selbst noch um eine absolut abschließende Antwort. Vielleicht werde ich die auch nie finden. Vielleicht erst in dem Moment, wenn ich Jesus begegne. Sich damit zu beschäftigen, ist jedoch wichtig. Gottesfurcht ist für mich eine ehrfurchtsvolle Scheu angesichts der Majestät und der Herrlichkeit und der Kraft und der Heiligkeit Gottes.
Es ist eine. Kannst du das nochmal wiederholen?
Genau, das wollte ich tatsächlich gerade tun. Gottesfurcht ist eine ehrfurchtsvolle Scheu im Angesicht der Majestät und der Herrlichkeit und der Kraft und der Heiligkeit Gottes. Ehrfurchtsvolle Scheu. das ist halt eben kein Kumpel Jesus, sondern es ist ein heiliger, majestätischer und herrlicher Gott. Gottes Furcht ist aber auch Verehrung und Ehrfurcht als Reaktion auf Gottes Offenbarung. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, da gibt es immer wieder Menschen, die Gott begegnen und dadurch eine innere Verehrung oder auch eine nach außen gezeigte Verehrung und eine Ehrfurcht vor Gott haben, aufgrund dessen, dass er sich ihnen offenbart hat. Wenn ich an Mose denke, wie er von dem Berg wiederkommt und sein Gesicht strahlt, seine Haut leuchtet und er es selber gar nicht weiß, dann ist das Gottes Furcht, die er ausstrahlt. Gottes Furcht ist aber auch, und das ist für mich ganz wichtig, Gottes Furcht ist eine Unterordnung unter Gottes Herrschaft und eine Abkehr von Überheblichkeit, von Arroganz und Selbstgefälligkeit. Ich wiederhole das nochmal ganz bewusst. Ist eine Unterordnung unter Gottes Herrschaft und eine Abkehr von Überheblichkeit, von Arroganz und Selbstgefälligkeit. Diese Verhaltensmuster stehen meines Erachtens nach der Gottesfurcht diametral gegenüber. Wenn ich überzeugt bin von mir selbst und nur von mir selbst, wenn ich selbstgefällig und arrogant bin, dann verehre ich mich selbst als Gott. Wo bleibt da die Gottesfurcht? Es geht sogar noch weiter. Meines Erachtens nach hindern uns diese Verhaltensweisen eindeutig daran, in Gottes Heiligkeit einzutreten. Sie hindern uns daran, heiliger zu werden. Als ich mich mit diesem Thema und mit diesem Punkt ganz bewusst ein Stück näher beschäftigt habe, am Anfang dachte ich so, das kann nicht sein. Warum sollte das so sein? Warum muss ich mich denn unterordnen? Wo bleibt denn da meine Freiheit? Darf ich denn nicht sein, wie ich bin? Hat Gott mir nicht diese Freiheit geschenkt? Darf ich nicht selbst entscheiden, was gut und richtig für mich ist? Und außerdem Furcht vor Gott. Gott ist doch mein Papa. Und da brauche ich mich nicht zu fürchten. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch ähnlich. Und vielleicht habt ihr auch sofort diesen Gedanken im Kopf. Furcht, das ist doch nur was aus dem Alten Testament. Mit Jesus ist das doch alles weg. Ihr Lieben, ich möchte euch eine Aussage Jesu vorhalten, die neutestamentlich ist und die wir einfach nicht wegdiskutieren können. Er sagt, ich sage euch auch, wo es steht, falls jemand nachlesen möchte, im Lukas 12, Lukas im 12. Kapitel. Da sagt er, ich sage das zu euch, die ihr meine Freunde seid. Habt keine Angst vor denen, die den Körper töten wollen, darüber hinaus aber nichts mehr tun können. Ja, Gottesfurcht, Menschenfurcht brauchen wir nicht. Mönchenfurcht ist egal. Jetzt kommt aber das Spannende. Ich will euch aber genau zeigen, vor wem ihr euch fürchten solltet. Begegnet dem mit Ehrfurcht, der die Autorität besitzt, euch in die Hölle, den Ort der Gottesferne zu werfen, nachdem ihr getötet worden seid. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Keine Angst davor haben, aber fürchten.
Ich würde jetzt gerne ein paar Dinge ergänzen.
Gerne.
Weil das Thema, ich wusste das Thema vorher, ich konnte mich also gedanklich ein bisschen vorbereiten. Und mir sind da Dinge in den Kopf gekommen, das Thema Ehrfurcht. Ich musste da an eines der Gebote denken, du sollst Vater und Mutter ehren. Wenn ich jetzt sage, ich begegne meinen Eltern mit Ehrfurcht, ich respektiere meine Eltern, schaue zu meinen Eltern auf, dann ist das für mich Ehrfurcht. Und für mich persönlich ist Gottesfurcht eine Steigerungsform der Ehrfurcht. Interessanterweise steht ja auch das erste Gebot vor dem, du sollst Vater und Mutter ehren. Steht also höher als die Ehrfurcht. Ich glaube mal, dass wenn man das so sieht, dass die Gottesfurcht eine Steigerung der Ehrfurcht ist, dann kommt es von der Ehrfurcht, ist aber noch eine Stufe höher. Und das, was du sagst, dass man sich selber nicht für gut hält, das hat auch was mit Demut zu tun. Dass ich einfach anerkenne, dass es jemanden gibt, der über mir steht. Das beginnt bei der Ehrfurcht, bei den Eltern. Sie stehen über mir, sie führen mich, sie dürfen mich, sie sollten mich in mein Leben hineingeleiten. Und die Steigerungsform, wenn ich dann selber groß bin, dass ich dann zur Gottesfurcht übergehe, weil ich vielleicht meinen Eltern in Anführungsstrichen ebenbürtig bin, aber trotzdem jemanden über mir habe, der mich führt und der mich leitet. Also könnte Gottesfurcht eine Steigerungsform der Ehrfurcht sein.
Ja, Steigerung und meines Erachtens nach auch Ergänzung. Also ne, es geht um noch mehr, nicht nur um noch intensiver, sondern auch um noch mehr. Ihr Lieben, wenn Jesus uns schon auffordert, Gott zu fürchten, was sind wir dann für Wesen, dass wir uns dagegen stellen? Und ja, ihr Lieben, Gottesfurcht zu leben, das kann und meines Erachtens nach, es wird für viele schmerzhaft sein. Das bedeutet nämlich, liebgewordene Gewohnheiten, Abhängigkeiten und falsche Sicherheiten abzulegen. Wenn wir in Gottesfurcht leben, dann wird uns unser Herr die Augen für die Dinge öffnen, die einem heiligen Leben entgegenstehen. Wir werden an uns selbst Dinge entdecken, von denen wir sagen, das mache ich doch aber schon immer so. Und es wird sich herausstellen, ich mache es schon immer falsch. Und jeder, und das möchte ich unterstreichen, jeder hat da seine Fallstricke. Beispielhaft sei hier vielleicht genannt, Geld, Gier, Macht, Sex, Pornografie, Neid. Wenn wir beginnen, Gottes Furcht ernsthaft zu leben, dann werden diese Dinge in uns selbst offenbar werden. Und ihr Lieben, das ist schmerzhaft.
Ich muss jetzt hier einbrechen. Ich muss jetzt hier wirklich unterbrechen. Entschuldige bitte. Aber ich sage euch ganz offen, Gottes Furcht macht Spaß.
Das ist der nächste Punkt.
Das ist das, wenn man sich vorher nicht abspricht. Also ich sage nur mal ein Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Heute diese Predigt. Ja? Ich habe mich nun gar nicht vorbereitet und ich lasse mich vom Geist treiben und ich gebe zu, ich saß hier unten und ich hatte echt Schiss. Ja, so, was kommt da heute? So ein bisschen gefürchtet, auch wenn man Predigt hält. Man hat immer so ein bisschen Angst, mache ich das alles richtig, bringe ich das alles richtig rüber, so eine Unsicherheit, so eine innere Unruhe. Aber wenn man sich dann einmal überwindet und da aufsteht und hier hochgeht und sich einfach vom Geist führen lässt, dann muss ich sagen, es macht irre Spaß. Also man muss dann, wenn man die Angst überwindet und sich wirklich in die Hände Gottes begibt, dann erlebt man Dinge, wo man hinterher sagt, boah, toll. Deswegen, ich musste den Leuten die Angst nehmen, aber wenn du das jetzt auch machst, ist auch gut.
Das ist genau dieser Punkt. Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass es schmerzhaft ist, aber das Ergebnis ist einfach wundervoll. Und das Ergebnis ist nämlich ein heiliges Leben, ein geheiligtes Leben. Und zum Thema Heiligkeit würde ich jetzt im nächsten Punkt noch mal ganz kurz darauf eingehen. Das ist auch der letzte Punkt. Vielleicht fragt sich ja der eine oder andere auch, was ist denn dann mit Gnade? Nun, ihr Lieben, C.S. Lewis, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, ist ein britischer Autor des 20. Jahrhunderts, der hat in seinen Büchern die Chroniken von Narnia eine Aussage formuliert, die ich hier einfach voranstellen möchte. In diesen Büchern geht es darum, dass Kinder aus der Welt hier bei uns durch einen Schrank hindurch in eine andere Welt gehen und dort Dinge erleben. Und diese jenseitige Welt, um das mal so zu sagen, da gibt es fabelhafte Tiere etc. Und auch einen Kampf zwischen Gut und Böse. Und da gibt es eine Figur, das ist der Löwe Aslan. Der Löwe Aslan präsentiert oder verbildlicht eigentlich Jesus. Und ein Dialog daraus, das ist, bevor die Kinder das erste Mal den Löwen Aslan begegnen. Susan, eines der Kinder, sagt, ist das wirklich sicher? Ich werde ziemlich nervös, wenn ich dem Löwen begegne. Und der Biber antwortete, sicher? Wer hat hier was von sicher gesagt? Natürlich ist das nicht sicher, aber er ist gut. Jesus begegnen, ist das sicher? Nee, wer hat hier was von sicher gesagt? Natürlich ist das nicht sicher, aber Jesus ist gut. Mit dieser Aussage formuliert C.S. Lewis etwas, wo ich sage, es bringt Gottesfurcht und Gnade unheimlich gut zusammen. Ja, wir sind erlöst. Aus reiner Gnade. Wir sind heilig, sagt der Hebräerbrief. Ein für alle Mal geheiligt durch das Opfer, durch das eine Opfer Jesus. Das steht Hebräer 10, Vers 10. Ein für alle Mal sind wir geheiligt. Punkt. Da geht kein Weg dran vorbei. Interessanterweise sagt der Hebräerbrief, aber 8 Kapitel vorher, wir sollen immer mehr geheiligt werden. Das heißt, immer heiliger werden. Jesus ähnlicher, Gott ähnlicher. Geheiligt. Und das ist etwas Wundervolles, weil das unser Leben positiv verändert. Es macht unser Leben lebenswert, es macht unser Leben lebendig. Und es geht noch weiter. Es geht bis dahin, dass wir zu einer vollkommenen Heiligung kommen sollen. Die vollkommene Heiligung ist der Moment, wenn wir Jesus nicht nur ähnlich sind, sondern wenn wir sein werden wie er. Das werden wir im Hier und Jetzt nicht mehr erleben.
Ja, und das Thema Heiligkeit, das ist, denke ich mal, das geht auch nicht nur, es geht ja eigentlich von Gott aus. Gott ist heilig. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind zu uns selber und uns mal so ein bisschen betrachten, wie oft nehmen wir diese Heiligkeit Gottes eigentlich noch wahr? Was ist für uns die Heiligkeit Gottes? Und Ich habe mal vor längerer Zeit vom Bischof Stefan Oster aus Regensburg eine Aussage gelesen, die so ein bisschen die Situation der Kirche, insbesondere der katholischen Kirche, dargestellt hat, wo er gesagt hat, wir haben in unseren Gemeinden so ein bisschen die Heiligkeit Gottes aus dem Blick verloren. Das Leben der Gemeinde ist nicht mehr von dieser Heiligkeit Gottes geprägt. Wir schauen dort nicht mehr ehrfurchtsvoll auf. Es fehlt insbesondere in katholischen Gemeinden sehr häufig so die lebendige Gottesbeziehung. Und das ist so ein Punkt, wir sollen heilig werden, weil Gott heilig ist. Und das ist, denke ich mal, was, wonach wir streben sollten, ihm nachzufolgen, auch in Richtung Heiligkeit. Und was mir auch noch so ein bisschen, es gibt manchmal so Dinge, wo man auch so ein bisschen diese Heiligkeit wieder erleben kann, so intensive Gebetszeiten, zumindest geht es mir so, da kann ich immer mal die Heiligkeit Gottes spüren. Ja? Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, so ein betrachtendes Gebet ist dort ein Punkt, wo ich diese Heiligkeit spüren kann. Und ich glaube, wir sollten auch nach dieser Heiligkeit wieder deutlich mehr suchen, die Heiligkeit Gottes deutlich mehr wahrnehmen, weil uns etwas Ähnliches erwartet. Von daher an dieser Stelle diese Ergänzung.
Das trifft sich sehr gut, denn vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte, die ich vorhin vorgelesen habe. Hypoxie. Fehlender Sauerstoff. Geistliche Hypoxie. Fehlender Blick auf Gottes Heiligkeit. Muss ich lauter? Oder? Okay. Fehlender Blick auf Gottes Heiligkeit. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Zeitgeist, in dem wir leben, dem wir bewusst entgegentreten müssen. Wir müssen bewusst Gottes Heiligkeit neu in den Blick nehmen und beginnen, ganz neu Gottes Furcht zu leben.
Interessant zu deiner Geschichte übrigens noch, dass der im Tower sitzt, ja warnt. Und interessant in dem Zusammenhang ist, dass zum Schluss sich herausstellt, es war nur ein Experiment. Jetzt stell dir mal vor, Gott ist dieser Tower-Mensch, dann würde Gott mit uns experimentieren. Tut er das wirklich?
Jedes Beispiel hinkt. Das ist natürlich an dieser Geschichte.
Nein, ich finde diesen Gedanken des Experimentes, des göttlichen Experimentes durchaus berechtigt, wenn wir bedenken, dass wir ja unseren freien Willen haben. Und dieser freie Wille ist sicherlich ein göttliches Experiment.
Lassen wir mal so stehen. Es geht auf dem Weg, um den Weg zur Heiligkeit. Gottesfurcht. Ohne jegliche Angst dürfen wir unseren liebenden Vater begegnen. Jedoch in der Anerkennung seiner Heiligkeit und in unserer ehrfurchtsvollen Scheu und in der Unterordnung unter seine Herrschaft. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Weisheit und unsere Vernunft, er segne uns und begleite uns in diese Woche. Amen.